Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden. Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens ein in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend und anzusehen und gut zu essen. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Amen. Also vom Paradies ist die Rede, liebe Freunde. Historiker denken bei diesem Begriff an die herrschaftlichen Parkanlagen, die von den Babyloniern im Euphrat- und Tigrisgebiet angelegt worden sind. Kunstkenner denken bei diesem Begriff an den Garten der Lüste, den etwa der Maler Hieronymus Bosch auf seinem Gemälde dargestellt hat. Baufachleute denken bei diesem Begriff an das Atrium, an die große, ausgedehnte Voralle, wie sie etwa noch in der Abteikirche Maria Laach oder näher im alten Zisterzienserkloster Maulbronn zu beobachten ist. An was denken Sie, wenn vom Paradies die Rede ist? Kinderfreunde denken an ein Haus, das etwas außerhalb der Zivilisation liegt. Die Gardinen sind feuerfest, die Tapeten abwaschbar und die Scheiben bruchsicher. Weil nie Besuch kommt, deshalb müssen Lego-Baustein und Playmobil überhaupt nie aufgeräumt werden. Doch ein richtiges Kinderparadies. Und Wasserfreunde, die denken an eine Insel, die umspült ist vom azurblauen Meer. Lange Sandstrände gibt es und hohe Dünenberge und dazwischen mit Reed bedeckte Häuschen. Weil keine Benzinautos fahren dürfen, ist eine herrliche Ruhe. Doch ein richtiges Ferienparadies. Und Blumenfreunde, Naturfreunde, die denken an einen Garten, der gehegt und gepflegt ist. Im Frühjahr blühen die Tulpen und die Krokusse und Narzissen und im Sommer kommen die Rosen und die Malven und im Herbst dann die Sonnenblumen und die Astern. Weil kein Unkraut wächst, eine einzige Farbensymphonie, doch ein richtiges Blumenparadies. Wir denken doch bei dem Begriff Paradies an einen Platz, der schön und heil und gut ist. Nur ist dieser Platz nicht von langer Dauer. Wenn die Kinder aufgewachsen und ausgeflogen sind, was ist dann mit unserem Kinderparadies? Und wenn die Ferientage vorüber und die Sonnentage zu Ende sind, was ist dann mit unserem Ferienparadies? Und wenn die Blumen verwelkt und die Pflanzen verdorrt sind, was ist dann mit unserem Blumenparadies? All unsere sogenannten Paradiese haben die Eigenschaft, dass sie vergänglich sind und uns nur für kurze Zeit Freude vermitteln können. Dann leben wir wieder jenseits von Eden, inmitten der Hitze und inmitten der Kälte der Nacht. Hier ist Mühe morgens früh und des Abends spät. Angst, davon die Augen sprechen, Not, davon die Herzen brechen, kalter Wind oft weht. Weil dem so ist, deshalb sollten wir einmal nicht an einen Platz, sondern an eine Person denken. Sie ist inmitten eines grausamen Geschehens unübersehbar. Männer schreien, Soldaten würfeln, Frauen heulen. Doch Golgatha ist alles andere als paradiesisch. Und der mitgekreuzigte Schurke, der lästert noch: Bist du Christus, so hilf dir selbst und uns. Und der andere mitgekreuzigte Schächer, der bittet:
Herr,
denk an mich, wenn du an dein Reich kommst. Und dann öffnet dieser Jesus noch einmal den Mund und sagt: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Damals am Kreuz ist dieser Platz mit dieser Person unauflöslich verknüpft worden. Mit Jesus ist er auf dem letzten Weg nicht allein. Mit Jesus ist er auch im letzten Augenblick nicht verlassen. Mit Jesus ist er selbst auf Golgatha im Paradies. Und wenn wir dies auch wollen, dann werden wir dies nicht mit Kindern und mit Blumen und mit Pflanzen oder mit sonst etwas erreichen, sondern nur mit diesem Herrn. Wer mit Jesus Christus lebt, das heißt, wer zu ihm betet oder in seiner Gemeinde lebt, der wird es in aller Angst, in allem Dunkeln auch spüren können. Er wird schon im Paradies leben, in jenem Paradies, das durch Jesus Christus wie ein Brückenkopf in unsere Welt hereinragt und einmal für unsere Augen sichtbar sein wird. In drei kleinen Sätzlein, die ich hier in diesem uralten Text finde, ist dieses Paradies zu umschreiben. Nämlich: Er will mich. Zweitens: Er liebt mich. Und drittens: Er schickt mich. Zum Ersten: Er will mich. Der Amerikaner Saroyan beschreibt in seinem Buch Die menschliche Komödie eine ergreifende Szene. Ein Bub schlendert durch die Stadt und beguckt sich die Schaufenster. Auf seinem Bummel kommt er auch an einem Geschäft vorbei und er schaut hinein. Und dort ist eine mechanische Jahrmarktsfigur ausgestellt. Auf einen Knopfdruck hin werden automatisch die Hände bewegt, wird automatisch der Mund geöffnet und verdrehen sich automatisch die Augen. Der Bub ist angesichts dieser Mechanik so erschrocken, dass er bleich wird, am ganzen Leib zu zittern anfängt, herzzerbrechend weint und nach Hause rennt. Er hat das gesehen, was auch uns Angst und Schrecken einjagen kann, nämlich den mechanischen Menschen, den eiskalten Roboter, den Adam des Computerzeitalters. In Gottes Gedanken ist der nicht konzipiert worden. In Gottes Händen ist der auch nicht produziert worden. In Gottes Werkstatt läuft kein Maschinenmensch vom Band. Deshalb wird auch dort nicht mit irgendwelchen Materialien gearbeitet, mit Metallen oder Kunststoffen oder Halbleitern, sondern mit dem wertlosesten Stoff, den es auf dieser Erde gibt, nämlich mit Staub. Und in den bläst Gott den Atem ein, den Lebensatem ein, dass daraus Adam wird. Adam, zu Deutsch der Staubige, der Erdige, der Feldmann, der Erdmann. Also kein Hampelmann, der zu funktionieren hat. Keine Marionette, die nur an Fäden hängt. Kein System, das von Programmen gefüttert wird. Sondern ein lebendiges Wesen mit Hoffnung und Glück und Sehnsucht und Trost und Trauer. Gott hat den Menschen gewollt, der ohne ihn nur ein Häuflein Asche ist. Gott hat den Adam gewollt, der ohne ihn nur zu etwas Asche zusammenfällt. Gott hat jeden gewollt. Gott hat mich gewollt und er will mich noch. Liebe Freunde, das hat Konsequenzen. Konsequenzen etwa für den unter uns, der zu Hause ein unerwünschtes Kind war. Der Vater war zutiefst unruhig, als sich das Kind unter dem Herzen der Mutter bemerkbar machte. Es passte so gar nicht in seine Pläne und Vorstellungen. Und vom ersten Lebenstag an bekam er es zu spüren: Ich bin nicht gewollt. Und jetzt hört er: Gott hat mich gewollt. Und deshalb bin ich hier. Es gibt keine unerwünschten Kinder. Das hat Konsequenzen etwa für den, der seine Ausbildung abgeschlossen hat und nun auf Stellensuche ist. Wir kennen doch jene Absolventen, die 50, 60, 70 Bewerbungen hinausschicken. Jeden Morgen gehen sie zum Briefkasten. Und was finden sie? Entweder gar nichts oder eine billige Vertröstung oder eine glatte Absage. Und sie wissen, die Behörde hat mich nicht gewollt. Der Betrieb hat mich nicht gewollt. Jener Chef hat mich auch nicht gewollt. Und jetzt weiß er, Gott hat mich gewollt und der wird auch für einen Lebensplatz sorgen. Das hat Konsequenzen für jenen alten Menschen, der drüben im Altenheim sitzt. Eigentlich wollte er zu Hause bleiben und seine Tochter hatte ihm auch Versorgung versprochen. Und dann zog der Schwiegersohn ins Haus und dann pfiff ein anderer Wind. Der Opa war übrig. Er war nicht zu alt, um zu merken, dieser Sohn will mich nicht. Und jetzt hört er, Gott will mich und deshalb bin ich noch da. Das hat Konsequenzen für jeden unter uns, der immer wieder am Leben leidet, der sich manchmal zutiefst und bohrend fragt, zu was bin ich eigentlich noch da? Der leidet an seinem unwerten oder unnützen Leben. Gott hat dich gewollt und deshalb sitzt du unter uns. Doch Gott will mich. Das ist jenes Stückchen Paradies, das ich selbst dann spüren kann, wenn ich nicht mehr will und lebensmüde geworden bin. Er will mich. Und das andere, er liebt mich. Die Szene in Saroyans Buch Menschliche Komödie hat nämlich eine Fortsetzung. Der von dem Maschinenmensch zutiefst erschrockene Bub rennt nach Hause und verdrückt sich in seinem Zimmer. Nichts kann ihn mehr trösten. Weder die Erklärung des Bruders, dass das doch nur so eine Art Spieluhr sei und völlig ungefährlich, noch die Erklärung der Schwester, dass man im Leben alles nicht so schwer nehmen dürfe, nicht einmal das Machtwort des Vaters, Buben flennen nicht, können ihn trösten. Nur die Mutter erreicht das Herz des Buben. Sie sagt nichts. Sie richtet einen großen Tisch, reich gedeckt mit Kakao und Kuchen und Schlagsahne. Und als er dann davor sitzt, da spürt er die elterliche Fürsorge. Alle Angstbilder treten zurück. Alles ist wieder klar. Sie liebt mich und in dieser Liebe bin ich geborgen. Liebe Freunde, Gott hat den Menschen nicht nur gewollt, sondern er hat ihn auch geliebt. Ein Zeichen dafür ist seine Versorgung. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten und er ließ aufwachsen allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. König David wusste es noch. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Oder Jesus hat es doch noch selbst einmal gesagt. Sehe die Vögel unter dem Himmel. Sie ernten nicht, sie sehen nicht. Und trotzdem wird euer himmlischer Vater für sie sorgen. Und die Galiläer, die haben es gemerkt. 5000 Hungrige wurden mitten in der Wüste durch eine wunderbare Brotvermehrung einfach gesättigt. An unseren, in diesem Herbst wieder so überreich gedeckten Tisch, müsste es doch auch wieder klar werden. Müsste uns Gottes Fürsorge aufgehen. Angstbilder können zurücktreten. Doch es muss alles wieder klar werden. Gott liebt mich. Und in seiner Liebe zwischen allem Hass bin ich geborgen. Und die am leeren Tisch sitzen und die nichts zu beißen haben und die hungern müssen, müssen nicht die Hungrigen in der Welt auf diese Liebe verzichten, müssen sie nicht diesen Schöpfer anklagen und sagen, dass er nicht genug vorgesorgt habe. Wird heute die Schuld für den Welthunger nicht Gott in die Schuhe geschoben? Aber passen wir auf, vorschnell die Schuld auf andere abzuwälzen. Der Finne Virtanen, der Erfinder des Grünfuttersilos, der hat doch dargelegt, dass das Grüne, das auf dieser Erde wächst, ausreicht, um 20 Milliarden, man höre, 20 Milliarden Menschen zu ernähren. Und keiner hat ihn bisher widerlegt. Die eigentliche Ursache des Welthungers liegt nicht am göttlichen Schöpfer, sondern am menschlichen Verteiler. Solange wir Gaben Gottes horten, missbrauchen, verschludern oder gar mit Steuergeldern denaturieren, zum Essen unbrauchbar machen, sind doch wir schuld an der gegenwärtigen Misere. Üble Nachrede gegen den Schöpfer ist weder besonders intelligent noch besonders fromm. Aus dem Überfluss der einen kann der Mangel der anderen gedeckt werden. Doch dieser große Gott hat groß und reichlich und verschwenderisch vorgesorgt. Keiner soll hungern, jeder darf essen. Alle sollen sagen können, angesichts der Versorgung ihres Lebens, beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendbrot, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Er liebt mich, das ist ein zweites Stückchen jenes Paradieses, von dem hier die Rede ist. Aber auch ein drittes. Er schickt mich. Der Bubin Saroyens Buch, die menschliche Komödie, bleibt nicht ewig an diesem köstlichen Tisch sitzen. Er wird auch nicht anschließend auf den Liegestuhl verfrachtet, um sich von seinem herben Schreck zu erholen. Die Mutter schickt ihn nicht ins Bett, sondern an die Arbeit. Du, der Rasen müsste schon lange gemäht werden. Hol doch die Maschine und schaff, bevor es Abend wird. Und der Bub tut es. Auch in diesem Auftrag sieht er die Wertschätzung seiner Eltern. Sie braucht mich. Ich kann etwas für die Mutter erledigen. Sie traut mir das zu. Ich bin zu etwas nütze. Sie schickt mich. Und so ist es auch zwischen Gott und uns. In Eden gibt es nicht nur einen Essplatz und Liegeplatz und Schlafplatz, sondern auch einen Arbeitsplatz. Im Paradies wird nicht nur gegessen und geschlemmt und getrunken und geschlafen, sondern auch gearbeitet. Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten, dass er ihn bebaute und bewahrte. Nichts ist's mit Sagaland, wo einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Nichts ist mit Märchenland, wo einem die Heinzelmädchen den Dreck schaffen. Nichts ist mit Schlaraffenland, wo man auf Schlaraffia seine Glieder ausstreckt. Nein, Arbeit gehört zum Menschsein. Das Bebauen gehört zu seinem Auftrag. Das Bewahren gehört zu seiner Pflicht. Wir werden hineingenommen in Gottes schöpferisches Tun. Und deshalb ist es doch so schlimm, wenn einer keine Arbeit hat oder seine Arbeitsstelle verliert. Warum reden wir heute eigentlich so viel vom Stress? Als ob der Schweiß noch gar nie zur Arbeit gehört hätte. Warum denken oder lesen wir heute immer wieder so viel von Urlaubstagen? Als ob die Arbeitstage nur entsetzliche Fronarbeit seien. Warum eigentlich schreiben wir so viel von Arbeitszeitverkürzung? Als ob das verlängerte Wochenende und der lange Feierabend die einzige Lebensfreude sei? Jene alte Spruchweisheit war gar nicht so unbiblisch. Ora et labora, bete und arbeite. Und mehr Dank für unsere Arbeit täte uns allen sehr gut. Denken wir doch morgen daran, wenn wir wieder zur Arbeit gehen müssen, die uns vielleicht verhasst ist, vor der wir Angst haben und nicht wissen, wie wir das bewältigen sollen. Denken wir daran, wenn wir den Schreibtisch aufschließen, den Arbeitsmantel anziehen, die Bücher aufschlagen oder die Wohnung putzen und die Wäsche waschen. Er braucht mich. Ich bin zu etwas nütze. Er traut mir das zu. Er schickt mich. Es ist kein Platz so triste, als dass er nicht durch diesen Herrn zu einem Stücklein Paradies werden könnte. Liebe Freunde, der Schächer auf Golgatha hat sich nicht verhört. Und wenn wir jetzt Gott durch Jesus ganz gehören, dann hören wir es auch. Sehr persönlich. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute. Jetzt schon. Und von nun an bis in alle Ewigkeit.